Wir haben ja letzte Woche den Hans-Rudi Bohl mit Elfriede und er hat ja von dem Fest erzählt. Von dem Fest, das auf uns wartet, wo alle eingeladen sind. Und es ist noch spannend, dass das gerade gekommen ist, weil heute geht es ein bisschen darum, ja, wer ist denn überhaupt in das Fest eingeladen und wie komme ich zu so einer Einladung? Ich meine, ich bin nicht an jedes Hochzeit eingeladen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und dann fragt man sich manchmal, wenn so ein Kärtchen im Briefkasten ist, schaut man, ja, ist das Kärtchen aus Kärtchen für den Apéro, da hat es noch ein kleines Zettel drin, wo ich dann am Abend auch kommen und essen darf. Das ist dann immer spannend. Zum Glück ist bei der Bibel nicht so eine Lotterie, ob man in den Himmel kommt oder nicht, sondern sie sagt das da ganz deutlich. Und wir werden miteinander heute einen Text anschauen, wo es um das Himmelreich geht und wer dort überhaupt, ich sage jetzt mal, Zutritt hat. Man findet das in Markus 10, 13 bis 16. Markus 10, 13 bis 16, die eine Bibel dabei haben und wollen mitlesen. Eine ganz berühmte Stelle natürlich, die Segnung der Kinder ist bei der Luther überschrieben. Und bei allen anderen wahrscheinlich auch. Wir fangen dort im Vers 13 an. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Oder damit er sie segne. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf und segnete sie. Eine wunderschöne Szene da in der Bibel. Jesus ist laut Markus-Evangelium ist ja gerade irgendwo in Judäa hinein, jenseits vom Jordanstaat. Und Jesus war in diesem Zeitpunkt schon recht populär, also bekannt. Und wo er war, da war einfach ein Trubel Leute. Man sagt, er hatte bis zu über 100 Follower, würde man heute sagen, in Twitter. Oder? Über 100 Leute, die mit ihm unterwegs waren, nicht nur Twitter, sondern wirklich an Ort und Stelle mit ihm gelaufen sind. Und wenn wir ein bisschen vorblättern, sehen wir, Jesus hat vorher gerade von der Ehe geredet. Über die Ehe, wie das ist mit der Scheidung, wie das ist mit dem Wiederverheiraten. Ganz ein komplexes Thema. Jesus sagt auch, wer es erfassen kann, der soll es fassen. Ganz schwierig. Und dann kommt die Szene mit dem Kind. Und das finde ich ganz spannend, der Ablauf. Und die Geschichte kommt in allen drei ersten Evangelien vor, also in den Evangelien, die eher chronologisch geschrieben sind, im Gegensatz zum Johannes. Und mal sind es Kinder, die kommen, mal werden Kinder getragen, also die Kinder werden getragen. In der neuen Übersetzung redet sogar von Babys. Feststeht, dass das sicher Kleinkinder gewesen sind, weil es ist so gewesen, das ist kein neuer Brauch gewesen, den Jesus eingeführt hat, sondern man hat eigentlich Kleinkinder, wie wir es auch kennen, Babys gebracht, zum vom Rabbiner beispielsweise segnen lassen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, 100 Nasen sind unterwegs und wenn wir uns gerade eine Hochzeitseinladung wieder vergegenwärtigen, ein Fest, wo viele Leute sind, da hat es Dutzende Kinder. Also ich nehme an, wenn die mit den Kindern führen, dann sind wahrscheinlich die kleinen Kinder, die haben können laufen und all im Schlepptau mitführen zu Jesus, also eine riesen Traube, die sich da zu Jesus aufgemacht hat. Und die Idee war, wie gesagt, dass sie sich segnen lassen, von damals natürlich aus Sicht der Juden, der Rabbiner, der Lehrer Jesus. Und spannend ist, es ist eigentlich keine spektakuläre Szene. Es ist kein Wunder. Keiner wird geheilt und springt auf. Keiner sieht plötzlich wieder wie vorher nicht und Blinde und Lahme sehen und können gehen. Nur eine ganz gewöhnliche Alltagsszene für die Juden. Und doch ist es ein Riesenspektakel. Denn Jesus gibt dort in dieser Situation eigentlich auf das, wo Menschen seit Jahrtausenden hinforschen und auch heute noch das ewige Leben erzählt er plötzlich. Wie komme ich in das Himmelreich? Und er sagt es den Kindern oder zu den Kindern oder zu den Erwachsenen, die die Kinder gebracht haben, solchen gehört das Himmelreich. Und das bringt uns eigentlich zu der ersten Frage, die wir vorher gehört haben, das Fest, wo wir eingeladen sind, ja, was ist denn eigentlich das Himmelreich? Und wer gehört dort dazu? Wie sollen wir uns das vorstellen? Und ich möchte das nur ganz kurz erzählen, weil der Daniel Manale hat vor ein paar Wochen, wenn ihr euch erinnert,
eine super Ausführung gemacht über das Himmelreich, wie das zu verstehen ist. Und darum nur ganz kurz nochmal uns mal das Vergegenwärtigen, was eigentlich das Himmelreich ist. Und wenn wir uns das so wie eine Blatter vorstellen, nehmen wir mal das Himmelreich, dann hat das drei Phasen, beziehungsweise zwei Striche. Und das Spektakuläre, was ich eigentlich finde, ist, das Himmelreich hat schon angefangen mit der Gemeinde Jesus Christus. Also wir sind alle im Himmelreich unterwegs, wir sind alle da drin. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, und das hat Daniel gut gezeigt mit dem Spannungsfeld, wie das ist, wie man da drin umgeht, was einen da drin bewegt. Aber dort, wo zwei oder drei im Namen Jesus zusammenkommen, ist Himmelreich. Wenn da heute Morgen irgendwo eine Bibelstunde stattfindet, ist es Himmelreich. Da innen, Himmelreich. Wunderschön. Und wenn du dich in das Himmelreich begibst und da mitschaffst, dann hat das einen unglaublichen Wert. Wir haben es gerade in der letzten Bibelstunde kurz vorgehabt. Es war gerade kurz nach dem Champions League-Final. Ich weiß nicht, wer das Final gesehen hat. Barca hat gewonnen. Das andere hätte es wahrscheinlich gewünscht, lieber Juve. Aber es hat jetzt halt Barca gewonnen. Und eins gejubelt und geschreien. Und dann haben sie den Pokal hoch. Und wir haben dann darüber sinniert. Und ich kann euch sagen, wenn der Sandro eine Kinderstunde drin macht, Kids-Treff, hat das mehr Wert als der Match, der dort gelaufen ist. Die eine Stunde, wenn du da putzest, wenn du da mithilfst, egal wie lang, dann hat das Ewigkeitswert, weil alles, was da drin passiert, hat immer Ewigkeitswert. Unglaublich. Wir sind mit unterwegs, bereits im Himmelreich von Gott. Und dann kommt die zweite Phase, der Tod. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Jesus sagt zum Schächer am Kreuz, hey, noch heute wirst du mit mir beim Vater sein im Himmelreich. Dann kommt die nächste Phase vom Himmelreich und dann am Schluss, im 1. Korinther, wenn wir einen neuen Leib bekommen, oder das Gericht, oder was auch immer, die Auferstehung, die Toten, das Meer gibt alles zurück, wo wir dann endlich beim Vater sind mit einem neuen Leib, als neues Geschöpf. Aber unterwegs sind wir schon jetzt. Also das ist das Himmelreich, wo Jesus sagt, hey, denen wird das Himmelreich gehören. Diesen Kind. Eine fantastische Botschaft. Jetzt können wir sich natürlich fragen, in dieser Situation, wo man das alles vielleicht noch nicht so kennt, hat die Auferstehung noch nicht gewesen, könnte man sich natürlich fragen, ja, wenn jetzt Jesus das zu den Kindern sagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wer jetzt da das Himmelreich kommt. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, nur Kinder kommen ins Himmelreich. Sagt ja Jesus so, wenn man nicht genau hinlässt. Man könnte auch sagen, das Himmelreich kommt in naher Zukunft. Vielleicht haben die Juden gedacht, wenn unsere Kinder dann mal gross sind, denen gehört dann das Himmelreich, wenn sie dann erwachsen sind. Oder die Juden hätten auch denken können, wenn unsere Kinder gross sind, dann kommt der Messias. Plötzlich werden sie nervös, sie wissen, jetzt kommt er. Aber wir wissen natürlich, es ist ja eigentlich nicht eine Botschaft für Kind gewesen oder an Kind, sondern eine Botschaft an uns alle. Und das gehört mit dem wunderbaren Wort, wo Jesus sagt, solchen gehört das Himmelreich. So die, wo wir Kind sind, die, wo wir Kind werden sein. Und dann sieht sich, dass sich plötzlich alles öffnet. Also es geht nicht um irgendeine banale Segnung, das habe ich am Anfang gesagt, ein Alltagsfest, sondern plötzlich sagt Jesus der Schlüssel zum Leben, hey, wenn du so bist wie ein Kind, dann gehört dein Himmelreich, dann wirst du da dazugehören zu dem Fantastischen, was auf dieser Welt wird passieren, in naher Zukunft. Beziehungsweise dann, wenn die Gemeinde Jesu gestartet ist, nach der Auferstehung. Und wenn man natürlich sich dann fragt, wie es solchen gehört, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie sind denn so Kinder? Ich meine, die meisten von uns haben Kinder und das ist nicht immer nur lustig. Und die Frage ist, gibt es eigentlich zwei Fragen daraus. Die eine ist die Art und Weise, wie ein Kind kann sein. Und das andere ist sicher auch, wie ein Kind handelt und denkt. Und wir müssen jetzt heute immer ein bisschen im Fokus haben. Ich rede jetzt vor allem von Kleinkindern. Von solchen, die vielleicht noch nicht laufen können, noch nicht können sich mit uns theologische Debatten führen können. Wirklich kleine Kinder. Und im ersten Moment, wenn man sich fragt, wie ein Kind ist, dann wird natürlich augenscheinlich klar, und das ist auch oft in der Auslegung und schon oft gehört, natürlich geht es in erster Linie auch um die Hilflosigkeit von diesen Kindern. Sie können nichts machen, sie sind von Gott ganz abhängig. Und das ist eine wunderbare Sache, die Abhängigkeit von Gott. Unterwegs sein, zu wissen, dass ich von Gott abhängig bin und ich das Vertrauen zu ihm habe. Das ist sicher das eine. Die andere Frage, die man sich stellen könnte, ist, und das gehört mir auch oft, ja, Kinder sind eben unschuldig gewesen. Und da komme ich gerade zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, die Kinder haben und alle ganz Lämmli und unschuldige Kinder zuhause haben. Das fängt schon ganz früh an. Also, und die neue Psychologie lehrt uns das ja auch. Ja, das Kind ist mega unschuldig und klein und wir Eltern verderben es. Und dann wird das zu kleinen Monster. Aber ich habe festgestellt, also unsere Kinder sind zumindest keine Heilige. Und wenn ich mich an die kleine Kinderphase zurück erinnere, was mich immer fasziniert hat, ist, dass ein Kind kann zuerst nehmen kann, bevor es gibt. Also es hat all die Eigenschaften, die wir eigentlich dann in all den Jahren versuchen auszuwalzen. Gib mir, nimm mir, ich will, ich kann. Also wir sehen, wenn wir das ein bisschen zurückdenken, und er hat und ich will auch. Also wir sehen, das Kind ist alles andere als unschuldig. Also das kann nicht der Unterschied sein. Das haben sie uns nicht voraus. Und die Bibel sagt das auch ganz klar. Entgegen der Psychologie, die wir heute haben, da ist keiner, nicht einer, der gerecht ist. Inklusive Kind. Keiner, nicht einer. Also die Unschuld, die kann es nicht sein. Es muss also etwas anderes sein. Also Kinder sind gleich wie wir, sie können stellen, sie können neidisch sein. Aber sie haben doch uns etwas voraus. Und das ist die wunderbare Beziehung, die man zu Eltern hat. Ich nehme jetzt halt heute den Vater. Es ist einfacher, um sich das vorzustellen, auch biblisch. Beziehung zum Vater ist etwas ganz, ganz Spezielles. Und die absolute Anerkennung vom Vater, und das Kleinkind stellt das nie in Frage. Also ich habe mit dem Sven, der 2-3 Jahre alt ist, nie einen Disput gehabt, ob ich jetzt sein Vater bin oder nicht. Und ob man das noch anders erklären könnte. Und biologisch schon gar nicht und theologisch auch nicht. Also die Diskussion hat gar nicht stattgefunden. Und wenn ich ihm etwas gegeben habe, dann hat er das angenommen. Die Beziehung ist wunderbar. Aber wenn wir jetzt das Spiel mal umkehren und jetzt versetze ich mich mal in die Vaterrolle, weil Gott zeigt sich ja auch als Vater. Und da habe ich mir überlegt, was würde denn mich beschäftigen, wenn ich jetzt mit dem Kind unterwegs bin. Was ist das, die wunderbare Beziehung, die Jesus da dem Kind attestiert? Und ich glaube, das Spezielle ist, als ich mich gefragt habe, ist, wie könnte mich ein Kind verletzen? Wie kann mich mein eigenes Kind verletzen? Und wenn man sich dann überlegt und sich ein bisschen die Zukunft heraus, dann wird es mal ein Teenager, dann wird es 18 und ja, vielleicht geht mein Kind in die Drogen. Vielleicht hat es eine Ehe, die in die Brüche geht. Vielleicht ist sie in der Lehre nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Aber all diese Sachen, die würden mir wahrscheinlich jetzt von meinem Typ her mehr Mitleid in mir aufwachsen lassen. Ich würde mit meinem Kind leiden, ich würde mit meinem Kind wieder das Beste haben, unterwegs sein wollen. Aber was für mich schlimmst wäre, ist, wenn mein Kind mich verachtet. Wenn das Kind irgendwann kommt und sagt, hey Papi, wahrscheinlich wird es nicht mehr mein Vater sagen, mit dir wollte ich einfach nichts zu tun haben. Du bist ein Komischer. Ich habe dich nicht gern. Ich wollte nichts mit dir zu tun haben. Du bist nicht mein Vater. Du bist nicht meine Mutter. Wenn wir uns das vorstellen, das würde mich kaputt machen. Also mich würde es kaputt machen. Und ich glaube, vielen Eltern passiert das auch. Nicht vielen zum Glück, aber es gibt Kinder, die sich einfach ihren Eltern im Streit lossagen. Also ich glaube, in dieser Botschaft ist ein Schlüssel in der Beziehung zum Vater ist das Wort Verachtung. Was uns von Kindern unterscheidet, dass wir fähig sind, den Vater Gott zu verachten. Ich mag mich noch erinnern, ich habe früher, wenn ich mit Leuten diskutiert habe, immer über den Glauben diskutiert, dann habe ich das Argument gebracht, weißt du, du musst mit Gott Frieden machen. Und dann haben sie natürlich immer gesagt, ja, ich habe gar keinen Streit mit Gott. Und ich habe gemerkt, sie haben eigentlich aus ihrer Sicht völlig recht. Und als postmoderner Mensch hat man noch viel mehr recht, weil ich habe es mit allen gut, ich habe es mit allen easy. Ich habe mit keinem Streit. Ich habe alle gern. Oder wenn man es jetzt noch überspitzt sagt, wir sind alle gleich. Also das ist irgendwie nicht. Immer habe ich versucht zu verstehen, dass die Leute eigentlich Krach haben mit Gott, aber das ist ihnen gar nicht bewusst. Aber was sie tun, unbewusst oder bewusst, sie verachten Gott. Nicht als ihren Vater anerkennen. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Schlüssel. Und uns hilft ein bisschen das Bild zu verstehen, was ist eigentlich Gott verachten. Und die 10 Gebote, die können uns da gut helfen, das Bild ein bisschen zu zeigen, weil es ist einfach zu sagen, ja, du verachtest Gott und du musst wieder zurückkommen zu ihm. Und wenn wir uns als wichtigste Gebot erinnern, wo uns die Bibel gegeben hat, du sollst den Herrn, den Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt, dann ist das erste Gebot, Gott lieben. Und das zweite, wo es Gott gibt, oder wo Jesus sagt, und eins ist ihm gleich. Das andere aber, wo ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten und lieben wie dich selber. Also der Nächste, das bist du, und die Nächsten, die lieben. Und wenn wir jetzt die 10 Gebote miteinander anschauen, die gehen wir jetzt nicht durch, die stehen im 2. Mose 20 zum Nachlesen, aber dort das Spannendste, das erste Gebot, das kommt, ist natürlich, du sollst Gott, deinen Vater ehren, du sollst Gott ehren mit ihm und dich ein Bildnis machen von ihm und so weiter. Aber du sollst Gott dir geben und mit ihm unterwegs sein. Jetzt so zusammengefasst. Es sind dann drei verschiedene Sachen, die genannt werden, aber fassen wir es zusammen, Gott lieben. Und die anderen Gebote, du sollst nicht stellen, du sollst nicht neidisch sein und so weiter. Nehmen wir jetzt mal 3-10 oder auch Vers 2-10, das ist nicht so entscheidend. Das subsumiert sich dann unter dieser Geschichte, du sollst einander lieben, du sollst die anderen lieben, wie du dich lieb hast. Und jetzt passiert etwas ganz Spezielles, wenn wir uns zurückerinnern, was uns der Römerbrief lehrt und sagt, hey, Jesus hat alle unsere Sünden weggenommen. Wie der Adam die Sünde gebracht hat, hat Jesus alles weggenommen. Alles weggenommen. Es steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Also, und da merkt man, ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich habe keinen Streit mit Gott. Und die sagen, Gott, die halte ich Lücken ein. Und dann zählen sie auf, ich habe noch nie gestohlen, ich habe noch keinen umgebracht, ich bin noch mit meiner Frau zusammen und so weiter. Und dann muss ich denen zum Teil recht geben. Also ich kenne so Leute, die das ohne Gott können Lücken einhalten können. Also nicht Lücke, also sie behaupten es zumindest. Und die Bibel zeigt uns auch ein Beispiel mit dem reichen Jüngling, wo Jesus sagt, hey, wie komme ich in den Himmel? Und er sagt, halt ein Gebot. Und der Junge sagt, ja, aber die habe ich gehalten von Kind auf. Und da steht noch ganz herz und Jesus gewann ihn lieb. Also er hat das nicht in Frage gestellt. Er glaubt, ja, das ist schon möglich. Aber verkauf alles, was du hast. Setz Gott an die Nummer 1. Und dort dran ist dann der Jüngling vielleicht gescheitert, vielleicht nicht. Das wissen wir nicht. Also, wir sehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, Gott verachten, dann ist das erste Gebot das zentrale Gebot. Du sollst Gott, den Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die Situation, wo die Bibel uns sagt, hey, all deine Sünden sind vergeben, du hast jetzt Zutritt zu Gott. Alles das, was du da versagt hast, das wird dir vergeben. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, da kommt ja jeder in den Himmel, das hören wir ja zum Teil auch. Da könnte man sagen, ja, dann ist ja kein Problem. Ich verachte Gott ja gar nicht, weil es ist alles vergeben. Aber jetzt kommt ein ganz zentraler Satz, wo Jesus sagt in Matthäus 12, 31, und das bringt es ein bisschen an. Alle Sünden und sogar Lästerung gegenüber Gott werden dir vergeben. Aber die Lästerung gegenüber dem Geist, gegenüber dem Heiligen Geist, der wird dir nicht vergeben. Du kannst also das ganze Leben lang unterwegs sein als Supermensch, alles einhalten, gut leben, aber das Zentrale verpassen, nämlich den Frieden mit Gott. Nie sich mit Gott, beziehungsweise Gott das ganze Leben lang verachten. Du kannst aber Gott annehmen in deinem Leben, ihn als erste Stelle setzen und da völlig versagen und doch wirst du im Himmelreich sein. Also wir sehen, das ist jetzt vielleicht schnell gewesen, aber auf was ich raus will, es geht darum, dass schlussendlich nur die Frage da stehen wird, wie ist meine Beziehung zu Gott und tue ich den Willen von Gott? Es ist also möglich, als guter Mensch da zu leben und doch Gott zu verachten. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, das ist automatisch. Und wenn du nicht Gott verachten? Oder beziehungsweise, warum ist das Gott überhaupt so wichtig? Also den Punkt habe ich vergessen, um das zu verstehen. Jesus sagt, Gott sagt in dem Gebot 2. Mose 20, du sollst mich ehren und lieben und mir nachfolgen und keine Götter neben mir haben, weil ich bin ein eifersüchtiger Gott. Also Gott nimmt sich das Recht, eifersüchtig zu sein. Wie passt das zu dem Bild, das wir von Gott haben? Oder wir wahrscheinlich nicht, aber die Welt hat, der liebende Gott, der Gott, der alle gerne hat. Nein, der Gott, der ist ein eifersüchtiger Gott. Und das zeigt auch den Charakter von ihm. Und wie schwer er darunter leidet, als Vater in der Beziehung hinein, wenn er verachtet wird. Denn er will, dass die Menschen ihn verherrlichen. Er möchte, dass die Menschen ihn arbeiten. Das ist sein Recht, sein Wille unter anderem. Und wir sehen auch, dass das schlussendlich immer ein bisschen auf das Veracht rausläuft, wo der David den Ehebruch mit der Bathsheba gemacht hat und dann auch noch den Uria umgebracht hat. Da kommt der Nathan zu ihm und sagt, warum hast du meine Worte verachtet? Und weiterhin sagt er, warum hast du mich verachtet? Warum hast du nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe? Und ich glaube, dass, wenn wir überlegen, was ist das Gegenteil von verachten, ich würde mal das Wort ansetzen, verherrlichen, etwas als gross anschauen, etwas akzeptieren in seinem Leben. Und da hilft uns auch die Bibel weiter, um was es da geht. Denn schlussendlich sagt es im Römer 3,23, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, das haben wir vorher gehört, alle haben gesündigt, und wie geht der Vers weiter? Und es mangelt uns an. An was mangelt es uns? An Ruhm, genau. Also nicht, wenn ich den Ausdruck versuche zu zitieren, sage ich immer lustigerweise Gnade. Es mangelt uns an Gnade. Wir brauchen doch Gnade von Gott, aber es mangelt uns an Ruhm. Und ältere Übersetzungen machen das noch mit dem Wort Herrlichkeit. Wir haben alle gesündigt und es mangelt uns an der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben. Haben sollten. Also was zwischen uns und Gott steht, das ist, dass wir ihn, oder wenn wir Gott noch nicht kennen, dass wir ihn verachtet tun. Und das zeigt das Bild von Vater-Kind-Beziehung wunderbar auf. Und darum sagt Jesus in dieser Situation auch, solchen gehört das Himmelreich. Und wenn ich Gott verherrlichen will, dann tue ich seinen Willen. Ja, und was ist denn der Wille von Gott? Der Wille von Gott, den hören wir in Johannes 6,40, wo er sagt, der Wille, denn es, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben haben werde und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Es ist der Wille von Gott, dass wir Jesus Christus als Erlöser annehmen. Und dann verherrlichen wir auch den Vater, weil die ganze Bibel und alles, was der Wille von Gott ist, sei dass er angebetet wird, sei dass er verherrlicht wird, mündet schlussendlich im Opfertod von Jesus Christus. Und wenn wir Jesus Christus annehmen, verherrlichen wir Gott. Und dann zeigt es auch das Bild vom Vater, dass ich das Vertrauen habe auf Jesus Christus, ich mich ihm ganz angebe und wie ein Kind ihm einfach annehme als mein Vater. Ich finde das eine wunderbare Geschichte, also nicht Geschichte, eine wunderbare Tatsache, dass wir durch das werden wie Kind, wenn wir einfach die Vaterbeziehung wieder suchen. Und wieder das suchen. Und wenn wir uns in die Eigenschaft von Kindern, Kleinkinder in Gegenwart rufen, oder? Die haben so wunderbar schwarz-weiß, oder? Sie vertrauen 100% oder sie nehmen etwas 100%, sie gehen 100% den Weg oder sie gehen auch 100% nicht den Weg, je nachdem, wie sie gerade drauf sind. Aber sie sind extrem konsequent und sie stellen auch Sachen nicht in Frage. Und die meisten von da innen, und da bin ich überzeugt, die haben den Schritt gemacht und gesagt, ja, ich stelle mich unter die Herrschaft von Gott. Ich weiß, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ich weiß, dass ich dem wunderbaren Gott mich unterordnen muss. Und ich weiß, dass Gott mich unglaublich lieb hat. Und das endet sich schlussendlich auch, dass die Liebe von Gott im Zentrum steht. Und das darf man dann auch so annehmen. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Wenn ich mich jetzt wieder als Vater sehe, und jetzt weiss ich, wir haben die Beziehung zum himmlischen Vater dürfen annehmen. Wir dürfen all die Verachtung, die wir ihm entgegengebracht haben, all das durch Jesus Christus, der uns weggenommen hat, dass wir am Gericht entrinnen, dass wir wissen, dass wir dem, sag jetzt mal, schrecklichen Gott nicht in die Arme fallen werden, weil er seinen Sohn geschickt hat und wir ihn angenommen haben und uns unterordnet, uns ihn annehmen, in dieser Liebe, die er uns bringt, dann dürfen wir die Vaterbeziehung haben. Aber diese Beziehung hat eben auch wieder eine Schwierigkeit. Wenn ich mich jetzt wieder besinne, ich als Vater zu meinem Sohn, und dann stehe ich mir die Frage, ja, eben Gott liebt mich, ja, das ist noch einfach. Liebe ich mein Kind? Ja, das ist auch noch eine Tatsache. Und wenn sie klein sind und schnuggelig, ist es auch nicht so das Problem, außer die Nacht. Aber grundsätzlich, ja, liebe ich mein Kind. Und jetzt wird das Kind grösser und jetzt passiert bei mir persönlich etwas ganz Spezielles. Jetzt habe ich plötzlich Erwartungen an mein Kind. Wo es noch geschöppelt hat, ich habe nicht erwartet, dass es zum Kinderbett aufsteigt, die Küche macht, die Milch heiß macht, sich eingüsst, nippt, ob es genug warm ist und dann selber trinkt. Das habe ich nicht erwartet. Heute erwarte ich natürlich, dass ich im Haushalt helfe und so weiter, das ist auch richtig. Aber es gibt eine andere. Plötzlich muss es meinem Idealbild entsprechen, mein Kind. Heiter erfahren, aus Eck B, nicht Eck A oder Gas Gym, ich habe ihn schon als Doktor gesehen. Oder ich vielleicht als Profigolfer, wäre doch cool, oder? Und jetzt wird er das nicht. Und jetzt bin ich plötzlich enttäuscht von meinem eigenen Sohn. Aber ich liebe ihn immer noch. Ich liebe meinen Sohn immer noch, meine Tochter übrigens auch. Die ist auch noch klein, das ist einfach. Obwohl, sie kann auch die Türen schlitzen, schon mit 5. Aber dort hat man noch nicht so Erwartungen. Aber das ist eben auch das Vaterbild, wo Jesus da bringt. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, umkehren, ihn annehmen, uns die Sünden vergeben werden, wir ein neues Leben dürfen anfangen, dann nimmt uns Gott bedingungslos an. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Und das haben wir schon x-mal gehört. Und es klingt total banal. Aber ich merke, das ist ein grosses, grosses Problem von unserer Generation, Gesellschaft. Ich glaube sogar, es ist eines der zentralsten Probleme, die wir Christen haben, dass wir zwar uns von Gott angenommen, also wir uns bewusst sind, dass Gott uns liebt, das steht in der Bibel, das ist auch ein bisschen eine universelle Aussage, Gott liebt uns, aber jetzt ganz persönlich auf mich runtergebrochen. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Vor allem, wenn ich dann bekehrt bin. Am Anfang verspricht man, ja, komm zu Jesus, alles ist vergeben. Und dann wirst du Christ und dann heisst du sollst, du sollst, du sollst. Das ist aber nicht das, was wir vorher versprochen haben. Aber so ticken wir manchmal. Und ich habe festgestellt, dass der kleine Keim von Zweifel in uns innen, dass der die Fähigkeit hat zu wachsen. Der Keim, dass Gott uns nicht wirklich bedingungslos angenommen hat, wie wir sind. So, wie wir zu Gott kommen. Und der Keim, der wächst. Und der wird wie ein Schatten. Und was er bedecken tut, das ist unsere Heilsgewissheit. Und ich habe letztens mit dem Heini Deppe, der mal noch da war, habe ich ihm so, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, gesagt, hey, du hast doch eigentlich einen schönen Job. Du darfst die Leute am Schluss von ihren Tagen begleiten, wie sie ins Himmelreich kommen. Und dann schaut er mich so ganz durch und sagt, wenn du wüsstest, wie viele auf ihrem Sterbebett Zweifel haben, lebenlang mit Jesus unterwegs sind und jetzt stehen sie vor dem Himmelstor und glauben nicht mehr, dass Gott sie annimmt, wie sie sind. Eine riesengroße Not. Und das ist erschütternd. Und wenn wir das zulassen in uns, dann wächst das. Der Zweifel wird wachsen, da bin ich überzeugt. Und die Seelsorge betreiben, die werden das immer wieder begegnen, dass sich die Menschen vielleicht geliebt fühlen, aber nicht angenommen. Ich glaube, das ist ein ganz grosser Unterschied. Ja, wie merke ich denn das? Der erste Punkt, das ist der einfachste. Wenn du nur glaubst, dann müsstest du leisten. Wenn du nur glaubst, du musst dieses und jenes tun, und das hat eben auch noch andere Auswirkungen. Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, du musst leisten, um Gott zu genügen, dann erwartest du auch von anderen Leuten, dass sie leisten, um Gott zu genügen. Wenn du glaubst, ich muss jetzt noch dieses und jenes machen, dann wirst du auch von anderen erwarten, dass sie noch dieses und jenes machen sollen, damit sie mit Gott richtig unterwegs sind. Und wenn du dich nicht ganz von Gott angenommen fühlst, und das darfst du, wir kommen nachher in der Bibel dazu, wenn du dich nicht ganz angenommen fühlst, wirst du auch nicht fähig sein, andere ganz anzunehmen. Und die Notizblock, die vorne haben, denen bitte ich das einzuschreiben. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Und der Römer 5,10 bringt das auf den Punkt. Und wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, also wo wir Gott noch verachtet haben, und er schreibt das ja dann noch weiter, ja, also für einen Freund stirb ich noch, aber für einen, der mich verachtet, für meinen Sohn, der zu mir sagt, du bist nicht mein Vater, mit dir wollte ich jetzt gar nicht mehr zu tun haben, hau ab. Und in dieser Situation schickt Gott den Vater Jesus runter in die Welt zum Sterben und zum Wiederauferstehen. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind, nachdem wir nun Gott verherrlichen, nachdem wir ihn arbeiten, nachdem wir mit ihm singen, ihn loben, nachdem wir aus seiner Schreckensherrschaft vom Verlorensein, und das muss auch wieder mal gesagt sein, die Menschen gehen verloren, wenn sie Gott verachten. Das ist ein schrecklicher Gott. Der schreckliche Gott, der sich am Anfang von 2. Mose präsentiert, bett mich an, ich bin dein Herrscher. Und dann Gott wird zu dem liebenden Vater, oder ist er schon immer gewesen, aber zeigt sich als liebender Vater, der Jesus auf die Welt schickt. Und Jesus, der das liebende Mensch auf dieser Erde ist, der Menschensohn, am Kreuz stirbt und dann zum Richter wird, also wieder in die Rolle kommt, von dem Gott, der Richter wird. Oh, ist die Offenbarung, zeigt mir mal die Offenbarung lesen, was, wie Jesus dort beschrieben wird. Unglaublich. Nach der Offenbarung habe ich ein Titel Mühe, mir Jesus als lieben Freund und Herr neben meiner Seite vorstellen. Ich sehe nur noch mit Schwert und wie er die Welt wird richten. Furchtbares Bild. Und doch wahr. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wie wir sehen im Römer 5, 10, wir sind jetzt versöhnt mit Gott und Gott nimmt uns hundertprozentig an. Mir ist bewusst, das ist nur ein Teil. Und die jetzt sagen, ja, aber es hat schon dieses und jenes. Und man muss und sollte. Das hat natürlich auch seine Berechtigung. Aber ich glaube, das Problem ist bei vielen, dass wir das nicht als Basis nehmen. Wenn wir nicht als Basis von unserem Christsein das 100% angenommen haben, dann wird die Veränderung, die wir anstreben, auf einem falschen Fundament sein. Wenn wir das Gefühl haben, ich muss die Bibel lesen oder was auch immer, zum Gott genügen, dann habe ich nicht das gleiche Fundament, sondern ich sage, hey, ich bin angenommen von Gott und ich pflege die Beziehung und ich lese die Bibel und die Bibel redet dann auch ganz anders zu mir. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir oft das Fundament anders haben. Und wenn das Fundament richtig ist, ich 100% bin, von Gott angenommen bin und Jesus durch den Heiligen Geist in mir anfängt zu arbeiten, dann habe ich die Basis, wo die Veränderungen stattfinden kann, wo Jesus an mir arbeiten kann, ihm gleich werden. Die Veränderung, dass ich Menschen lieben kann, wie sie sind, rausgehen, den Menschen von Gott zu erzählen. Wenn das mein Fundament ist, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ich möchte zusammenfassen. Das Himmelreich ist da und jetzt. Und du bist Teil davon, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Du wirst jetzt schon können wirken. Was du da drin machst, Sonntagsschule oder Kids-Treff, Jungschi, das Gebet für deinen Nächsten. Türen aufmachen, wenn einer verzweifelt vor und dran steht, ich brauche dringend ein Auto. Zweierschaften, Hauskreis, das alles hat Ewigkeitswert. Da geht nichts verloren. Wir sind jetzt schon Teil davon. Solchen gehört das Himmelreich. Das ist jetzt schon der Fall. Und wenn du Jesus aufgenommen hast und dann noch nicht, dann lade ich dich dazu ein. Hör auf, Gott zu verachten. Erkenne, dass er der Herr ist. Und dass er durch den Sohn Jesus Christus das Angebot gemacht hat, die Schuld wegzunehmen. Und dann darfst du dich angenommen fühlen, wie das Kind, um den Kreis zu schliessen. Wie das Kind, wo Gott Jesus auf dem Arm hat und segnet und sagt, hey, so einem gehört das Himmelreich. Es ist hilflos, es kann nichts bringen. Und wenn er die Bibelstelle genau nachlesen, empfängt das Himmelreich. Der wird das Himmelreich empfangen. Er muss sich nicht erstreiten, erkämpfen, erleisten, es empfängt. Wenn du so bist, wenn du dich so siehst im Arm von Gott, dann wachst du auch auf im Arm von Gott. Dann wachst du in das Himmelreich rein, im Arm von Jesus Christus. Immer angenommen. Und im Römer 5, ich möchte noch ganz vorlesen. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als sie noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er es vielleicht sein Leben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht worden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, und um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen Also wir verherrlichen uns auch oder geben die Herrlichkeit Gott durch unseren Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir dürfen Kinder Gottes heißen. 1. Korinther heißt, wir werden eine neue Kreatur. Wir sind Priester, Könige und Propheten und wir dürfen empfangen wie ein Kind. Amen.